Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu der heutigen Sendung. Heute reden wir mal über Viren. Vielleicht hat Sie das in letzter Zeit auch schon mehr interessiert, wo das momentan ein ziemlich großes Thema ist. Und deshalb heiße ich Sie ganz herzlich willkommen, Dr. Med Bircher. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute Ihnen ein paar Fragen stellen darf, die mich schon lange interessiert haben.
Gerne, ja.
Meine erste Frage ist direkt, ich habe mich jetzt ein bisschen über Viren informieren wollen, habe Viren in Google eingegeben und schon bin ich auf der Seite gelangt für Virenschutz. Und meine erste Frage ist, ist es wirklich lebenswichtig, sich vor Viren zu schützen? Also in letzter Zeit ist das ja ein ziemlich großes Thema gewesen.
Das ist eine sehr gute Frage, nicht wahr? Merkwürdig, dass eigentlich jedes Jahr meistens von Osten, Nordosten her Viren kommen. Grippeepidemie jedes Jahr, Dezember, Januar, Februar. Warum ist das der Fall? Woher kommen die Viren? Das ist ein großes Rätsel, das man nicht kennt eigentlich. Und ich denke, es muss irgendwie einen Sinn haben in der Evolution, dass eben diese Viren, die da kommen und Epidemien machen, eben in unserer genetischen Entwicklung eine Rolle spielen, eine Art reinigende Wirkung auch für die Entwicklung des Menschen. Das ist eine reine Theorie, die ich aufstelle, die ich nicht beweisen kann, aber es muss einen Grund geben.
Was meinen Sie mit reinigender Wirkung?
Dass eigentlich die Menschheit ist immer bedroht von Degeneration. Und dass eigentlich diese Viren, die machen eine Krankheit und diese kräftigt das Immunsystem, wie man sie durchmacht. Und das hat eine regenerierende Wirkung auf die Menschheit.
Mhm. Und wenn wir uns jetzt selbst eben von diesen Viren schützen, dann wird ja unser lebenswichtiges Immunsystem überflüssig.
Unser lebenswichtiges
Immunsystem.
Also ohne Immunsystem können wir keine Virenkrankheit überstehen. Das ist sehr wichtig.
Nicht also ich meine jetzt mit diesen Maßnahmen, die man zum Beispiel machen kann, um eben keinem Viren zu begegnen oder so.
Mit den Impfungen zum Beispiel, ja. Also man sieht in den Studien, die von anthroposophischer Seite gemacht wurden, zum Beispiel, dass eben welche die Kinder einfach nicht impfen, wurde nachgewiesen, dass eben geimpfte Kinder wesentlich krebsanfälliger sind als Erwachsene, als nicht geimpfte. Das heißt, die sind nachher resistenter. Die Kinderkrankheiten, die hatten ihren Sinn in der Entwicklung der Kinder.
Mhm. Denken Sie denn, dass geimpfte Kinder im ganzen Leben auch weniger Viren abbekommen und weniger krank werden?
Also es gibt eben Bezug auf die Krankheit, gegen welche geimpft wurden, gibt es diese epidemiologischen Nachweise, dass leider die Impfungen gar nicht so wirksam waren, wie man dachte. Da gehen eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg gehen diese Kurven asymptotisch hinunter durch Veränderungen der Hygiene, der Lebensweise und das Einführen der Impfungen hat diese Kurven nicht beeinflusst. Das ist eigentlich eine große Enttäuschung in Bezug auf die Wirksamkeit der Impfungen. Es wird immer gedacht, ich meinte das auch als junger Arzt, dass die Impfungen eben die Krankheiten so heruntergebracht habe oder sogar beseitigt hat. Aber diese Kurven sprechen dagegen.
Mhm. Ich nage noch an dem Satz, du bist sehr viel krank. Und ich meine, die Luft ist ja voll mit Viren und Bakterien. Wenn ich jetzt sage, ja, du bist sehr viel krank, ist dann die Person einfach momentan, wenn sie eben diese Viren bekommt, eben macht sie alles gegen Körper, gegen diese Viren und ist sie dafür später weniger krank?
Also wenn wir virale oder auch bakterielle Krankheiten durchmachen und mit unserem Immunsystem überwinden, dann sind wir nachher immunologisch gesehen kräftiger und weniger krankheitsanfällig. Wenn man zum Beispiel jede Erkältung mit einem homöopathischen Mittel eben neutralisiert, wegmacht, dann hat man diese Kräftigung nicht. Man sollte auch mit homöopathischen Mitteln nur diejenigen Krankheiten behandeln, die auch gefährlich sind, wie zum Beispiel eine Grippeepidemie.
Also kann man eigentlich gar kein schwaches Immunsystem haben, wenn man sich einfach aussetzen lässt der Luft und all den Viren, die herumschwirren.
Also man kann auch dann ein schwaches haben, wenn man eben, wenn es geschwächt ist durch eine falsche Ernährungs- und Lebensweise, durch gewisse Impfungen, die es auch schwächen, durch antibiotische Therapien schwächen auch das Immunsystem. Oder eben dann immunsuppressive Therapien, die sind diesbezüglich sehr gefährlich. Die sind diese verschiedenen Ursachen für Immunschwäche. Oder eben, wenn man dann älter wird, wird das Immunsystem auch schwächer. Und da muss man es umso mehr kräftigen durch die Ernährungs- und Lebensweise.
Mhm. Was meinen Sie eigentlich dazu, wie hygienisch sollte man leben? Ich meine, meine Mutter hat gesagt, in einem Bus sollte man die Stange ziemlich nicht mit seiner Zunge berühren oder so. Aber wenn ich das einmal gemacht habe und ziemlich krank geworden bin, dann werde ich ja das nächste Mal vielleicht nicht so krank, nachdem ich die Stange halt berührt habe oder so.
Ja, es ist ja eigentlich sehr schön zu sehen bei den Hunden, was die alles berühren und schlecken und essen. Und die haben ein äußerst kräftiges Immunsystem. Und es braucht diese Herausforderungen auch in einem gewissen Maß. Es ist dann noch das Problem der Desinfektion. Natürlich, in der Medizin muss man desinfizieren. Aber wenn man so viel desinfiziert wie heute, dann erzüchtet man eben auch resistente Bakterien und Viren. Und die sind dann auf Antibiotika, auf Desinfektionsmittel resistent. Mhm. Und das sollte man nicht tun. Mhm. Man muss das jetzt mit den heutigen Vorschriften natürlich tun, damit man gehorsam genug ist.
Natürlich. Aber was meinen Sie jetzt, wie sehr sollte ich darauf achten, damit, dass ich hygienisch bin? Also ich meine, damit auch duschen und alles.
Ja, also es ist sicher gut, dass man sich einmal im Tag mindestens duscht. Das ist gut. Man sollte nicht so starke Duschmittel, Seifen verwenden, weil es eben den Säuremantel, die Fettschicht der Haut auch schädigen kann und anfällig machen kann für Hautkrankheiten. Hier muss man vorsichtig sein.
Und es ist ja so, dass jetzt eigentlich momentan sehr viele Menschen immer so Angst haben vor so, wow, Viren oder auch Bakterien. So, oh, das ist ein Bakterium, aber eigentlich ist ja unser Körper aufgebaut aus ganz vielen Bakterien und eben auch Viren. Und halt auch das Zusammenspielen von Pilzen, die wir sogar in unserem Körper haben.
Ja, das ist richtig. Es ist eine Frage des Gleichgewichtes, also der Mikroben auf der Haut, im Darm. Und das muss in einem richtigen Verhältnis sein. Und das geht nur bei körperlicher Gesundheit und bei gesunder Ernährung. Natürlich gibt es sehr starke bakterielle Infektionskrankheiten, von welchen man sich auch schützen kann, indem man die Hände wäscht. Die sind heute selten geworden. Mhm. Und das war früher ein sehr großes Thema. Es kam dann, als man die Bakterien entdeckte, und dann kam eine sehr große Angst vor Bakterien auf. Und da haben die Menschen übertrieben Angst bekommen, man durfte nur noch gekochtes essen aus diesem Grund. Und das war dann eigentlich eine ungünstige Gegenreaktion.
Mein Vater hat mir letztens erklärt, was der Placebo-Effekt ist. Und seit dann frage ich die Frage sehr gerne. Aber denken Sie, dass der Placebo-Effekt effektiv ist, wenn es um die Verteidigung von den Viren geht oder einfach zum Beispiel auch der positive Gedanke einfach, oder dass man denkt, so, ja, es ist gar nicht da, ich bin nicht krank.
Ja, also wenn man sich damit nicht bedrückt, dann kann das helfen. Es ist interessant, gerade zum Verstehen des Unterschieds zwischen einem Placebo-Effekt und zum Beispiel einer Wirkung einer homöopathischen Arznei. Der Placebo-Effekt verliert sich sofort. Er kann sehr stark sein beim ersten Mal, und wenn man dann die Placebo-Arznei wiederholt, verliert er sich. Wenn man das richtige homöopathische Mittel wiederholt, bleibt die Wirkung erhalten und vertieft sich. So kann man das sehr schön unterscheiden.
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Bakterium und einem Virus?
Ja, die Biologen betrachten eigentlich ein Bakterium noch als Lebewesen, weil es hat zwar keinen Zellkern, aber es hat noch eine Zellwand und so weiter. Und das Virus betrachten sie eigentlich nicht mehr als Lebewesen, weil es ist nur ein Stück entweder Desoxyribonukleonsäure, ein Stück Erbsubstanz oder ein Stück eben Ribonukleinsäure. Und ob jetzt das noch ein Lebewesen ist oder nicht, das ist dann eine Definitionssache.
Also Viren überleben ja nur, wenn sie einen Wirt haben. Aber was denken Sie, wo kommen denn diese Viren?
Ja, das ist sehr wichtig. Die Viren, die sind eigentlich wie eine Computerdiskette, nicht wahr? Die sind ein Informationsprogramm, welches, wenn es in unsere Körper hinein, in unsere Zellen kommt, kann es sich nur vermehren, wenn es unsere Zelle verwendet, um sich zu reproduzieren. So gesehen entspricht das einem Computerprogramm. So ist eigentlich auch die Bezeichnung Virus bei infizierten Computern nicht falsch.
Aber eigentlich ist es gar nicht schlimm, dass es Viren kommen und uns sozusagen benutzen. Denn eben, wie ich vorher erwähnt habe, Pilze und Bakterien, die Viren, spielen in unserem Körper wie zusammen, damit unser Organismus eben so besteht, wie er jetzt ist.
Ja, also es kommt darauf an, nicht wahr? Es gibt Viren, die besonders virulente Programme sieben. Wir haben eigentlich, unser Körper ist auch in einem, wie ein biologisches Programm. Wir leben eine Information. Und der Virus bringt eine neue Information, wie in der Computertechnik, in unseren Körper hinein, um uns umzuprogrammieren. Wenn wir zum Beispiel auch die Bakterien, wenn wir zum Beispiel ein Scharlach, also Streptococcus A, ein Scharlachbakterium in uns hineinkommt, die sind oft sowieso schon da, aber wenn sie stark sind und wir geschwächt sind oder uns unterkühlen, dann können die es schaffen, uns umzuprogrammieren, und dann entsteht die Angina. Und so ist es eigentlich eine Frage der Stärke unserer eigenen biologischen Information, die die Kräfte unseres Immunsystems bestimmt, und der Stärke des Programms des Erregers.
Was ich mich auch schon gefragt habe, jedes Mal, wenn wir ausatmen, habe ich gelesen, stoßen wir 1000 bis 50.000 Tröpfchen aus und die schwirren dann in der Luft herum. Und es gibt ja auch aber Billiarden verschiedenen Bakterien und Virusarten. Wieso sind wir eigentlich nicht dauerhaft krank? Ich meine, wir müssen es ja so sagen, wir haben alles das erste Mal und dann haben wir Gegenkörper dagegen.
Ja, das ist also eben wirklich faszinierend, wenn man studiert. Wir haben das in unseren Newsletters drin. Das angeborene Immunsystem und das erworbene Immunsystem. Und das angeborene Immunsystem beseitigt schon praktisch alles, was uns angreifen will. Das ist dermaßen faszinierend und komplex gemacht, wie diese Zellen, diese Fremdstoffe, diese Viren, Bakterien erkennen, wie sie dann Zytokine ausschütten, andere Zellen anlocken, wie sie das Komplementsystem verwenden, um zu opsonieren, um erkennbar zu machen, diese Fremdstoffe, damit dann die Fresszellen das auffressen und beseitigen können. Das ist eine unglaublich geniale Geschichte, die ständig läuft, damit wir überhaupt überleben. Und diesem komplexen System, dem muss man wirklich Sorge haben. Man muss Achtung haben davor, wie das gemacht ist. Das ist so viel schöner und komplexer als irgendein Jumbo-Jet mit seiner Technik.
Also das angeborene Immunsystem ist das sozusagen das Immunsystem, das man schon hat, wenn man geboren wird. Also man hat es sich in Mamis Bauch angeeignet.
Ja.
Okay.
Ja, genau.
Und das andere, das ist dann, das kriegt man im Laufe der Zeit durch das Herumlaufen in der Welt.
Ja, da braucht es eben die immunkompetenten Zellen und diese erkennen dann Fremdstoffe und es sind dann von den Helferzellen, die CD1-Schiene der Helferzellen, die wandeln sich um, die erkennen Fremdstoffe, die Antigene, die man Antigene nennt, und die produzieren dann Antikörper, indem sie sich zu Plasmazellen umwandeln. Und dieser Teil ist das erworbene Immunsystem. Ein Teil wandelt sich auch um in Gedächtniszellen, sodass das Leben lang eigentlich im Immunsystem ein Gedächtnis vorhanden ist für solche Bakterien, Viren, Pilze, für Fremdstoffe, die schädlich sind, sodass das Immunsystem sofort reagieren kann, wenn die wieder erscheinen.
Das ist echt spannend, was für ein Gehirn das Immunsystem hat und sich unser Körper wie alles merken kann, was wir ja begegnet sind.
Ja, ja. Das ist faszinierend, wie das gemacht ist.
Was ich mich auch gefragt habe, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Viren. Gibt es auch Viren, denen wir besser nicht begegnen sollten?
Ja, also ein Kinderlähmungsvirus, das jetzt kein mehr gibt, das kann schon eben sehr gefährlich sein. Pocken gibt es auch jetzt nicht mehr. Und diese Viren, die waren eigentlich sehr gefährlich, wenn sie als Epidemie kamen. Die Grippeviren, die waren eigentlich, sind eigentlich gefährlich für immungeschwächte Menschen, für sehr alte Menschen. Und da muss man sich manchmal schon auch schützen. Zudem, dass man sein Immunsystem pflegen muss. Und man kann die Überwärmungsbäder machen. Man kann die Sonnenbestrahlung oder eben mit Kohlendampfbirnen bestückte Lichtbogen, die es leider fast nicht mehr gibt, kann man sein Immunsystem sehr stark kräftigen gegen solche Viren. Man muss eigentlich beides beachten.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel koche für meine Geschwister und sie sagen, na, da hat es noch ein bisschen Dreck, dann sage ich immer, das ist gut für dein Immunsystem. Haben Sie sonst noch ein paar Tipps, um sich selbst und sein Immunsystem zu stärken?
Ja, also das Allerwichtigste, um das Immunsystem zu stärken, ist die Ernährung, wie ich in anderen Sendungen erklärt habe, über der hohe Anteil an Rohkost mit ihrer starken Energie und mit den sekundären Pflanzenstoffen, welche das Immunsystem kräftigen, dann hat auch die Bewegung einen wesentlichen Einfluss auf die Stärkung des Immunsystems und das Sonnenlicht. Der richtige Umgang mit dem Sonnenlicht ist ein ganz wichtiges Thema. Man sollte eben 20 bis 30 Minuten je nach Hautfarbe, wenn man helle Hautfarbe hat, Haarfarbe, 20 Minuten pro Körperseite Sonnenbestrahlung ohne Sonnenschutz und dann sich wieder bedecken, um sich zu schützen. Und das wirkt sehr stark immunsteigernd, wie das eben für die Tuberkulose-Therapie mit sehr viel Erfolg angewendet wurde.
Also wenn man sich der Sonne aussetzt, dient es ja vor allem der Aufnahme des Vitamin D3, oder? Und wenn man jetzt sozusagen noch länger macht, was ist denn da das Problem?
Es ist eben einerseits interessant, dass der Vitamin D3 darf ja nicht überdosiert sein. Und die Haut ist so gemacht, dass sie eben das UVB-Licht, das nicht tief eindringt, damit das Vitamin D herstellt und nach der Zeit von 20 bis 30 Minuten hört sie auf, Vitamin D zu bilden, damit keine Überdosierung passiert. Das ist sehr intelligent gemacht. Man hat festgestellt, dass eben, wenn man das Vitamin D in den hohen Spiegel der Norm, hohen Spiegel bringt, dass dann eben der Knochenbau, wenn man das mit Sonnenlicht macht, wesentlich besser wird, als wenn man das mit Vitamin D-Einnahme macht. Also müssen noch ganz andere Wirkungen des Sonnenlichtes sein auf den Knochenbau. Mhm. Das Vitamin D, ein hoher Spiegel, schützt eben auch ganz wesentlich vor Krebs, reduziert die Herzinfarktrisiko um 50% und so weiter. Mhm. Wenn man nun länger an der Sonne bleibt, dann kommt eben die Wirkung des UVA-Lichtes, welches tiefer geht und welches dann das Risiko für einen Hautkrebs ganz stark erzeugt. Man kann sich mit Sonnenschutzcremen schützen vor Basaliom, man kann sich schützen vor dem weißen Hautkrebs, dem Plattenepithelkarzinom, das man auch Spinalion nennt. Aber man kann sich damit, wie eben Studien gezeigt haben, nicht schützen vor dem viel bösartigeren schwarzen Hautkrebs, dem Melanokarzinom. Wenn man also nach Mallorca geht im Sommer und sich dort stundenlang mit Sonnenschutzcremen bratet, dann setzt man sich einem hohen Risiko für ein Melanokarzinom aus. Man sollte dann sie ankleiden, den Kopf bedecken und oder an den Schatten gehen.
Also Sie haben jetzt gesagt, ein bisschen in der Sonne baden hilft dem Immunsystem und auch die Ernährung. Ich habe ja gehört, Sie sind ein ziemlicher Fan der Rohkost-Diät, eine Art. Habe ich so richtig formuliert?
Ja.
Ja. Gibt es sonst noch einen Tipp, den Sie den Zuschauern vermitteln möchten?
Also die Vitamine A, C und D sind ganz wichtig. Dann Selen und Zink für das Immunsystem. Und bei der Ernährung, die pflanzenbasierte Ernährung, also auch die gekochten Pflanzen, haben noch eben viele sekundäre Pflanzenstoffe, welche vor die Infektionen, welche das Immunsystem kräftigen, nur wesentlich weniger als wenn ein hoher Rohkostanteil vorhanden ist.
Ich finde es noch sehr spannend, dass eine solch dünne Maske, wie wir sie am X tragen, uns vor all diesen Viren schützen sollte, die hier jederzeit herumschwirren, weil die sind ja eigentlich noch auch recht klein und diese Maske recht dünn. Was meinen Sie dazu?
Ja, das wurde eigentlich sehr schön nachgewiesen, dass diese Masken nicht viel helfen. Aber es hat eine symbolische Bedeutung. Es ist eigentlich jetzt im Moment eine Diktatur entstanden, welche damit begründet wird, dass man die Menschen schützen soll vor dieser Virusepidemie. Und diese Masken, wenn wir denken an die Burka, eigentlich ein Symbol, dass die Frauen nichts zu sagen haben, sie sollen sich verstecken. So war das eben in der arabischen Welt. Und eigentlich sehr paradox, wie wir jetzt über die Burka-Initiative abstimmen mussten, durften in der Schweiz. Und nicht umsonst haben die Leute das angenommen, weil sie mindestens unbewusst sich gegen dieses Nicht-Sagen-Dürfen, das Maul halten dürfen durch das Symbol der Maske, sich wenigstens innerlich sträubten.
Was denken denn Sie, hätte die Regierung besser gesagt, als sie eine Maske haben?
Ja, ich habe der Regierung, der Schweizer Regierung im März des letzten Jahres einen Brief geschrieben mit allen immunsteigernden Maßnahmen, die man ergreifen kann, inklusive Überwärmungsbäder, die diätetischen Empfehlungen wissenschaftlich begründet, weil die Nahrungsmittel eben sehr stark das Immunsystem kräftigen. Das wurde weder beantwortet, noch den, wie ich gehofft habe, den Menschen mitgeteilt. Es wurde dann empfohlen, pro Mahlzeit 2 Eier zu essen. Dann habe ich wieder geschrieben und gesagt, ja, für Menschen, die schon Coronarsklerose haben, könnte das tödlich sein, ob sie nicht besser das herausnehmen aus den Empfehlungen. Das wurde dann verdankt und auch herausgenommen. Aber das andere wurde nie verwertet.
Oh, ja, interessant. Sie haben Überwärmungsbäder erwähnt, oder?
Ja.
Was ist das?
Also man muss mit dem Herzen gesund sein. Mhm. Dann kann man eben in ein lauwarmes Bad gehen und man kann ein bisschen Thymianöl hineintun, gut mischen, aber nur wenig, sonst brennt es auf der Haut. Und dann muss man vorher das Bett auslegen mit Tüchern. Und da kann man, wenn man drin ist, die Temperatur steigern bis 41 Grad. Mhm. Das man muss messen, das wären 10 Minuten. Und dann sollte man, ohne sich abzutrocknen, sich gleich ins Bett legen und zudecken und nachschwitzen. Man muss aufpassen, wie man von der Badewanne zum Bett geht, dass man nicht kollabiert, weil natürlich dann eben das Blut im Körper ist. Man kann also auch kriechen, dann kann das nicht passieren. Oder gut ist, wenn jemand dabei ist und einem helfen kann. Mhm. Das ist eine hochwirksame Methode, um eben Erkältungskrankheiten, grippale Infekte zu heilen.
Mhm. Und von wo kommt denn diese Idee mit dem Überwärmungsbad?
Das kannten die Ärzte, gehörte zur ärztlichen Kunst bis eigentlich zur Erfindung der Antibiotika. Dann wurde das vergessen. Mhm. Und da gibt es sehr gute wissenschaftliche Studien. Das ist hochwirksam zur Steigerung des Immunsystems. Das gibt eine Riesen. Das jagt die Immunzellen durch den ganzen Körper hindurch und aktiviert das Immunsystem sehr stark. Die zweite Möglichkeit, die eben ist, ist dann diese Lichtbrücken mit dem Kohlendampflicht. Es gibt solche noch, auch die Birnen kann man noch kaufen, aber sie sind aus den Krankenmagazinen, mobilen Magazinen verschwunden. Und als Birchel Benner eben 1918 seine Grippepatienten heilte, ohne dass einer verloren ging, hat er diese Lichtbögen eingesetzt und er hat dann den Patienten, diesen Kavalleriesoldaten, hat er Texte von Spitteler vorlesen lassen, was sie eben geistig auf eine andere Ebene brachte. Und so sind alle geheilt.
Das klingt doch interessant. Also sich ein bisschen in die Sonne legen, buntes Gemüse essen und ein Wärmebad. Klingt für mich ganz angenehm, um sein Immunsystem zu stärken. Und ich meine, allzu genau mit der Hygiene muss man das auch nicht nehmen, oder? Also, ich finde, Sie haben das alles sehr schön gesagt.
Ja, also das Überwärmungsbad, das ist eine sehr starke Sache, aber faszinierend auch zu erleben. Mhm. Ja.
Herr Bircher, ich danke Ihnen vielmals und ich wünsche auch Ihnen noch eine schöne Zeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wie Sie es gehört haben, ein paar Tipps und Ihr Immunsystem ist wieder stark. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und Adi miteinander.